Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos, um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten? Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage sie nach ihren größten Learnings und ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung, über kulturellen Wandel und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12 Minutes Me Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Feedback ist immer willkommen. Viele Grüße, viel Spaß und leine los. Und wir springen in Episode Nummer 21 des New Work Chat und ich freue mich, dass Autor und Speaker Markus Reitner zu Gast ist. Das Interview, das ihr gleich hören werdet, habe ich bereits im April aufgenommen. Es steht bereits als Video auf meinem YouTube-Kanal online und vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze auch nochmal zu hören, denn das, was Markus zu erzählen hat über Agilität, über Führung, über New Work und auch über Familie, das ist nach wie vor extrem hörenswert. Markus schreibt ja seit vielen Jahren über diese Themen und er träumt davon, dass eines Tages die Wirtschaft dem Menschen und dem Leben dient und nicht umgekehrt, wie er sagt. Wenn man seine Blogs und seine Tweets liest oder seine Vorträge erlebt, dann merkt man sofort, der Mann brennt für dieses Anliegen. Markus hat eine spannende Vergangenheit. Er hat, so wie ich mal, bei einem Startup gearbeitet, ist dann in den Konzern gegangen und treibt da jetzt die Transformation ganz aktiv als Agile Coach voran. Er bezeichnet sich selbst auch als Hofnarr, Organisationsrebell oder auch Kulturingenieur. Was das Ganze mit dem Thema Familie zu tun hat, klären wir natürlich auch. Auch er ist Vater von drei Kindern, so wie ich. Hatte ja auch schon einige andere Gäste mit drei Kindern wie Frank Berndt, Jan Weilbacher, Sebastian Kolberg. Viele Grüße an dieser Stelle an euch und viel Spaß mit dem Interview. Die Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen, Markus Reitner. Viele Grüße aus Schwerin heute.
Hallo Gabriel, danke für die Einladung. Du, schöne Grüße aus München zurück. Ja.
Wie ist das Wetter bei euch? Hier scheint die Sonne bei uns in Mecklenburg.
Du, Sonne hat gestern gestrahlt. Ne? Also gestern war es echt schön warm. Heute ist wieder Regen angesagt. Ne? Also so richtig arbeitnehmerfreundlich, Wochenende schön, Montag Regen.
Ja. Genau. Naja, man soll ja auch was schaffen, ne? Da soll das schöne Wetter ja auch gar nicht ablenken.
Genau.
Ja, Markus, ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist in meinem Interviewformat New Work Chat. Wir werden natürlich über dein Manifest sprechen, das ich gelesen habe. Und es gibt darüber hinaus, glaube ich, noch 2, 3 weitere Themen, wie auch Familie und Arbeit. Wie kann man das hinbekommen? Wir haben beide 3 Kinder. Dad of 3 Kids, ich ja 3 Mädels. Du hast, glaube ich, was hast du, 2 Mädels und einen Jungen?
Genau, jetzt einen Jungen gekriegt, ja.
Ja.
Ja, also ich habe aber keine Antworten, wie man das hinkriegt.
Naja, das hast du ja auch schön beschrieben. Es geht ja mehr darum, Fragen zu stellen.
Ne? Genau, da hätte ich einige.
Ja, Markus, du bist ja bei BMW seit einigen Jahren jetzt im Sattel und hast da so ein paar schöne Hashtags oder Beschreibungen auch bei dir stehen bei Twitter und LinkedIn. Du bezeichnest dich selber so ein bisschen auch als kultureller Motor, als Hofnarr hast du, glaube ich, sogar irgendwann mal geschrieben.
Ja, ja.
Vielleicht kannst du mal 1, 2 Sätze erzählen, was dein Job ist bei BMW.
Genau, also ich beschäftige mich jetzt seit 2, 3 Jahren hauptberuflich mit der agilen Transformation hier in der IT. Das heißt also, wir krempeln eigentlich die IT so einmal auf links, ja, also weg von diesem Plangetriebenen hin zu einer agilen Produktorganisation. Und es ist natürlich zuallererst mal eine kulturelle Veränderung. Ja. Und insofern ist es ein Stück meines Jobs, immer auch die Kultur und den Status quo zu hinterfragen. Und da kommt dieses Hofnarrentum her, weil da darf man halt jetzt auch nicht vor Kurzzeichen oder vor kurzen Kurzzeichen irgendwie Scheu haben. Ja, da muss man schon ran. Und da muss man auch mal widersprechen, den Spiegel vorhalten und vielleicht in einer konstruktiven Weise irritieren. Das muss ja jetzt nicht immer irgendwie persönlich sein. Das kann ja auch lustig sein. Ne? Das, oder zumindest zum Nachdenken anregen. Ne? Also das ist mein Job, irgendwie zum Nachdenken anregen. Dinge, Themen aufzubringen, zum Nachdenken anregen, den Status quo hinterfragen und zu verändern. Ne?
Der Chat hier, das Format heißt ja New Work. Da wird ja viel drüber geschrieben, vielen hängt das Wort auch schon zum Halse raus, weil es so ein Füllwort irgendwie geworden ist. Agilität hat es aktuell fast abgelöst als Hype-Wort, das durch alle Unternehmen geistert. Bevor wir da reingehen, lass uns doch auch gerne noch mal einmal zurückschauen. Als du mit der Schule fertig warst und überlegt hast, was du machst, wie du in die Arbeitswelt einsteigst, was du mal machen willst, hattest du da eine Vorstellung und ein Traum oder ein Ziel, oder bist du da auch so Trial and Error mäßig vorgegangen?
Also ich gehe für immer völlig planlos vor. Ja. Also ich glaube, das Agile, das lag mir schon immer. Ja. Also jetzt kriege ich natürlich bestimmt böse Kommentare, weil Agile nicht bedeutet planlos. Aber genau, ich habe immer schon eher so diesen Try and Error Ansatz gehabt. Also ich habe eigentlich keine Vorstellung gehabt, was ich mit meinem Leben machen will nach der Schule. Darum habe ich sowieso erstmal Zivildienst gemacht. Das war eigentlich eine sehr gute Entscheidung, weil ich dieses Jahr einfach auch gebraucht habe. Ja, genau. Weil ich dieses Jahr einfach gebraucht habe, um nachzudenken. Und dann, um auch motiviert ins Studium starten zu können. Ja, weil, also so ein Jahr mal raus und mal was für die Gesellschaft machen, mal was Soziales machen, führt aber auch automatisch dazu, dass man dann motiviert ist und sagt, also jetzt will ich mal wieder was, jetzt will ich was lernen. Ja, also dieses Jahr Abstand, das hat ganz gut getan. Kann ich jedem nur empfehlen. Und dann bin ich in das Studium so gestolpert, dass ich wusste, also glaube ich im Juli oder im Juni noch nicht, was ich im September oder wann auch immer das dann losging. Ich glaube, November war es eher, was ich da studieren soll. Ja, ich hatte bloß irgendwie einen Bekannten, der hat Informatik studiert und das fand ich irgendwie cool, was der macht. Ein Computer habe ich früher schon was gemacht, also warum? Also mache ich Informatik. Und dann bin ich da halt so reingestolpert. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also genau, ich habe das dann ausprobiert, ich hatte Freude dran. Habe das dann nur bis zur Promotion hin verlängert, ja, und dann irgendwann hatte ich keine Freude mehr an der Universitätskarriere und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich was anderes, ja. Und jetzt mache ich mal richtig Softwareentwicklung. Und mein Gott, ich habe in Passau studiert. Passau ist eine relativ kleine Stadt mit 50.000 Einwohnern. Da kennt man die Firmen, die so da sind. Man kennt sie halt aus dem Studium, ja, und die Leute, die ein paar Jahre vor dir studiert haben, sind halt da in den Firmen schon. Und dann spricht man mit denen und sagt, gibt's einen Job bei euch, ja. Also so richtige Bewerbungsunterlagen habe ich, glaube ich, noch nie geschrieben. Also musste ich jetzt hier für einen Konzern das erste Mal schreiben und eigentlich auch das war eher nur eine Formsache, sage ich mal. Ja. Genau, und so stolperte ich halt von Station zu Station. Ja. Ich habe da keine Ahnung.
Du hast auch bei einem Startup noch gearbeitet, ne? Hat dich das auch geprägt? Genau.
Ja, massiv. Also das zwischendrin, also zwischen der Zeit bei dem großen IT-Dienstleister und jetzt hier bei BMW, habe ich mit dem ehemaligen Bereichsleiter dort von der Dienstleistungsfirma noch so ein kleines Beratungshaus versucht aufzubauen. Wir waren also zu zweit, dann zu dritt und irgendwann mal fünf oder sechs Leute. Thema Projektmanagement, Projektcoaching. Und das hat mich massiv geprägt. Also man merkt das auch, aus der Zeit stammt eigentlich das ganze Thema Social Media, das ganze Thema Bloggen. Es stammt aus der Zeit, weil wir uns gedacht haben, über die Themen, über den Content, da kommen wir an Kunden. Ja, also das war für mich die Strategie. Hat jetzt in den ersten 5 Jahren mäßig gut funktioniert. Ja, warum, weiß ich nicht. Also so jetzt nach 10 Jahren wird es besser funktionieren. Also es hätte ganz schön lang gedauert. Vielleicht war ich am Anfang einfach auch nicht so pushy oder so gut oder sonst was. Ja. Aber das hat mich massiv beeinflusst und das habe ich quasi jetzt immer auch beibehalten. Ja, diese Art, mit Content umzugehen, über diese Art Themen zu platzieren, Netzwerke zu bilden, zu Verbindungen herzustellen, das habe ich jetzt quasi von außen mit hier reingebracht. Ja.
Ich hatte mich ja mit dem Sebastian Kohlberg von Bayer auch hier in diesem Format schon mal unterhalten, der ja auch Parallele hatte. Der hat auch an einem Startup gearbeitet und ist dann bei Bayer eingestiegen und erzählte eben auch, wie sich sowohl Konzern als auch er selber natürlich aneinander gewöhnen mussten. Ich selber hatte auch mal bei einem Startup gearbeitet, bin dann jetzt 4 Jahre bei der Sparkasse gewesen. Auch eine Parallele so ein bisschen. Wie war das bei dir, als du zu BMW gekommen bist? Kannst du da nochmal erzählen, wie du die Anfangsphase erlebt hast?
Ja, nicht nur erzählen, das habe ich sogar mal aufgeschrieben. Da gibt es einen Blogpost dazu, der heißt also treffenderweise Anpassungsschmerzen. Also ich glaube, wenn man von außen von so einer Startup-Kultur in so eine Konzernstruktur kommt, egal wie gut man die kennt, weil ich habe damals 10 Jahre schon für BMW gearbeitet als Externer. Also egal wie gut man das kennt, wenn man da reinkommt und man ist da drinnen, dann glaube ich, kann man nur noch, es gibt 2 Auswege. Der eine Ausweg ist wieder zu kündigen und der andere Ausweg ist, an der Veränderung zu arbeiten. Ja, und im ersten halben Jahr habe ich tatsächlich mehrfach überlegt, dass die Probezeit, das ist eher, also das wird jetzt nichts, da gehe ich lieber woanders hin. Und dann habe ich aber festgestellt, es gibt Menschen, die wollen was bewegen. Ich habe also so Netzwerke hier gefunden von Menschen, die auch eine Veränderung wollen. Und dann habe ich beschlossen, an der Veränderung zu arbeiten. Und das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung zu schauen, wie weit kann man denn jetzt auch so eine Veränderung hier treiben? Und daran hatte ich wiederum Freude dran. Ja. Also ich glaube, das ist das Einzige, wo man wirklich dann, wenn man von außen mit so einem Mindset kommt, auch hier glücklich wird. Ja. Also man muss dann echt an der Veränderung arbeiten. Das macht Sebastian Kohlberg ja auch und das macht du, glaube ich, auch ein Stück weit. Ja. Also ich glaube, man ist dann echt so für so Veränderungsdinge dann gewappnet. Ja.
Da gibt es ja auch diese schöne Grafik. Da sieht man dann ganz oben, wie jemand eine Masse von Leuten fragt, wer möchte Veränderung? Alle heben die Hand. Wer möchte sich verändern? Alle Hände gehen nach unten. Das ist ja so ein großes Buzzword. Also Change Management gibt es ja schon eigentlich ewig. Und dann kam irgendwie so das Thema digitale Transformation, dann irgendwie auch Kulturwandel. Wir haben ganz viel über Otto und Co. gesprochen. Aber wie kommt man dann auch aus deiner Erfahrung konkret in eine Veränderung, also was auch Organisation und Kultur angeht?
Also ich mag das Thema Change Management ja gar nicht, ja, weil mit Change Management assoziiere ich immer irgendwie diese übergriffigen Formate, also wo quasi jetzt so ein kleiner Management-Zirkel sich überlegt, dass sich jemand anders verändern muss, eine externe Agentur beauftragt, irgendwelche lustigen Formate zu machen, wo man dann alle Menschen durchschleust und danach sind sie alle verändert. Das funktioniert nicht. Ja, das ist einfach nur übergriffig, das geht nicht. Weil Menschen wollen sich schon verändern. Also Menschen können sich auch verändern. Da glaube ich ganz fest dran, habe ich auch erlebt. Also was sie aber gar nicht mögen und was auch meine Kinder schon nicht mögen, ist, wenn jemand anders versucht, dich zu verändern. Ja? Also das, vielleicht bin ich einfach auch noch nicht erwachsen genug, ja, jetzt mit meinen 45 Jahren, aber ich hasse dieses, wenn mir jemand anders sagt, was ich machen soll. Ja? Und ich glaube, andere mögen das auch nicht. Drum dieses jemand anders verändern zu wollen, ist schwierig. Ja? Also ich glaube schon, man muss Lust auf die Veränderung machen. Ne? Man muss die Veränderung auch erklären. Man muss das Wozu vor allem erklären. Ne? Und ich kann nicht sagen, was generell funktioniert. Ich kann nur sagen, was für mich jetzt die letzten Jahre ganz gut funktioniert hat, also das Wozu erklären. Also es muss klar sein, was wir eigentlich erreichen wollen, welche Veränderungen. Und dann auch und dann einfach auch dieses offene Miteinander umgehen. Was ich nicht mag, ist, dass also jetzt sich eine kleine Menge überlegt, was zu tun wäre und dann es über andere drüber stülpt. Ne? Also ich habe immer versucht, den Menschen Lust zu machen aufs Mitgestalten. Also vom Wozu kommen, dann Lust machen aufs Mitgestalten. Und das hat halt einfach auch viel mit einer Kulturveränderung, so ticken Konzerne. Ne? Also ich mache ein Beispiel. Wir haben 2016 beschlossen, diese agile Transformation hier zu machen. Wir wussten, glaube ich, noch nicht so ganz, was das bedeutet alles. Ne? Aber wir haben Ende 2016 angekündigt, wir lösen eine Hauptabteilung auf. Nämlich die Hauptabteilung, die den Betrieb macht. Die machten nur den Betrieb, die machten keine Weiterentwicklung von Systemen, die haben nur den Betrieb gemacht. Und das ist natürlich doof, wenn man da so eine Bruchstelle drin hat zwischen Delivery und Operations. Also haben wir gesagt, diese Hauptabteilung, das, was die machen, der Betrieb ist schon wichtig, das ist total wichtig sogar, aber es macht keinen Sinn, diese Bruchstelle drin zu haben. Und drum wollen wir die auflösen und die Menschen wieder hinsetzen. Wir haben diese Umorganisation Ende 2016 angekündigt im Social Intranet. Ohne einen Plan zu haben, wie es funktionieren kann. Einfach nur, um den Grundsatz darzustellen und den Menschen Lust zu machen aufs Mitdiskutieren. Das war der längste Thread ever. Ja? Und das macht man normalerweise nicht. Eine Umorganisation, die kündigst du irgendwie höchstens 4 Wochen vorher an und auch nur, wenn du dann schon alles in trockenen Tüchern hast, ja, um ja keine Unsicherheit zu verursachen. Und dieses, ich will ja keinen verunsichern, das finde ich in so ein furchtbar paternalistisches Verhalten. Ja. Also ich will nicht also beschützt werden. Da bin ich vielleicht einfach zu sehr auch eigenmotiviert, ja, aus dieser Zeit vorher auch. Ne? Ich will nicht beschützt werden. Ich will nicht überbehütet werden. Das ist so meine Triebfeder und so versuche ich den Menschen auch zu behandeln. Und da kriege ich auch immer ganz viel zurück. Die Leute wollen auch ganz viel gestalten. Ja, also viele, nicht alle. Ja, es gibt auch Menschen, die wollen das jetzt erstmal nicht. Die lehnen sich halt zurück. Auch das ist fair. Aber die lasse ich dann auch in Ruhe. Ja, ich arbeite mit den anderen.
Ja, spannend finde ich auch immer diese informellen Netzwerke, die es in größeren Unternehmen gibt, die man ja gar nicht aus einem Organigramm ablesen kann. Da kann der mit dem und der ist mit dessen Schwester verheiratet und so weiter und so fort.
Ja.
Und die können nicht. Also diese Kultur, die man erst irgendwie erleben muss. Wie würdest du die Kultur beschreiben, die du am Anfang kennengelernt hast? Und habt ihr euch irgendwie ein Zielbild gesetzt oder irgendwie eine Reise aufgemacht zum Thema Veränderung der Kultur?
Also ich habe einfach ein paar so Sachen, die mich anfangs einfach gestört haben. Ja? Also was ich nicht mag, ist dieses Silo-Denken, ist dieses Verschlossen. Ja? Also aus dieser Zeit vorher, Social Media, Bloggen, irgendwie Kontakte, Verknüpfungen und so weiter, ja, war ich halt, also ich habe schon Working Out Loud gemacht, bevor es John Stepper so genannt hat. Also dieses bereitwillige Teilen von Themen, ja, völlig normal. Und ich war ehrlich gesagt echt schockiert, dann schaust du mal in so ein Social Intranet rein, ja. Denkst du so, boah, geil, ne, internes Facebook, und schaust mal ein bisschen weiter und stellst fest, es gibt nur geschlossene Gruppen. Ja, es gibt überhaupt gar keine öffentlichen Gruppen, ja, weil jeder irgendwie quasi die Abteilungsstruktur nachgebildet hat, wenn überhaupt. Ja. Man sagt, ja, und? Also, das ist jetzt gerade mal sinnlos. Also dieses, und da macht ja auch niemand was, ein paar wenige. Ja. Und an dem Thema habe ich schon gearbeitet, dass wir also wirklich bereitwillig Erfahrungen teilen, also bereitwilliger als vorher, weil wir das halt brauchen, um gemeinsam zu lernen. Wenn jetzt jeder in seinem kleinen Zirkel lernt, um bloß nach außen nicht angreifbar zu sein, dann ist das halt langsam. Dann ist das unglaublich langsam. Und ich will ja das auch raus. Und da braucht es halt Vorbilder. Da braucht es Vorbilder von den Führungskräften. Darum habe ich auch versucht, Führungskräfte immer zu motivieren, dort auch immer wieder was zu machen, immer wieder zu interagieren, auch selber mal was zu schreiben, selber mal was zu teilen, sich auch angreifbar zu machen dadurch. Ja. Und das hat jetzt durchaus gefruchtet, ja.
Ja, da haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht bei der Sparkasse, bei der Ostsee-Sparkasse. Da hatten wir ja mit IBM Connections, mittlerweile heißt es ja HCL Connections, auch ein Tool, mit dem man eben ganz viel machen kann. Aber natürlich ändert ein Tool keine Kultur. Man kann natürlich auch nicht darauf warten, dass die Kultur irgendwann ready ist für ein Tool. Ich glaube, das muss sich dann so parallel irgendwie weiterentwickeln. Wir haben ja viel mit so einem freiwilligen Netzwerken experimentiert. Mhm. Also bei Harald Schirmer heißen sie das Guide-Netzwerk, bei uns hießen sie die Konnektoren. Habt ihr bei euch auch irgendwelche Formen von Gruppen und Netzwerke aufgebaut, die sich damit beschäftigt haben oder es noch tun?
Nicht aufgebaut im Zuge dieses Kulturwandels. Es gibt ganz viele dieser Netzwerke und das ist was mir 2015 dann, als ich hier angefangen habe, auch wirklich geholfen hat, hier zu bleiben. Ja. Da gibt es gab Leute, die haben damals so einen Connected Culture Club gegründet, ja, um die Kultur zukunftsfähig zu gestalten, war deren Slogan. Und also es gibt ganz viele Graswurzelbewegungen. Ja, das finde ich auch total wichtig. Und was es auch gibt, ist, es gibt also dann Management, das diese Bewegungen schützt. Ja, also nicht alle finden es gut, aber es findet sich immer irgendwie einer, der es auch schützt. Ja, das ist auch ein total schönes Muster, finde ich. Mhm. Also wir haben das jetzt nicht irgendwie groß forciert. Ja. Also es gab jetzt nicht sowas wie bei SAP, kenne ich das auch, die haben so Botschafterprogramme, ja, also wo Einzelne dann Botschafter für so Themen sind und. Ja. Also da gibt es viel. Sowas haben wir nicht hier. Aber es gab eben schon ganz viel. Ja. Diesen Connected Culture Club und andere Bewegungen, die wir dafür dann auch nutzen, ja, um die Kultur zu verändern.
Und ihr wart ja dann mit dem Thema agile Transformation schon auch schon noch eher gefühlt unterwegs oder seid ihr an den Start gegangen als andere Unternehmen? Also man hört ja jetzt noch viel, fast täglich, das Unternehmen sagen, wir wollen das jetzt machen. Da wart ihr schon, glaube ich, eher dran als andere. Wie habt ihr das denn für euch definiert, beziehungsweise wie seid ihr da gestartet? Ich glaube, da gibt es viele Missverständnisse, warum Unternehmen das auf die Agenda nehmen.
Also, na, also richtig, also ich würde uns jetzt nicht zu den Early Adopter zählen. Ja? Also Agilität ist ja schon ganze Zeit alt. Ja? Von daher, ich meine, andere sind vielleicht noch langsamer, das kann schon sein. Also was bei uns anders war, war die Radikalität. Ja? Also wir glaube ich, waren die einzigen jetzt in der Größenordnung, die gesagt haben, wir bauen die komplette IT um. Andere machen agile Projekte. Wir haben gesagt, wir machen gar keine Projekte. Wir machen eine agile Produktorganisation, sonst macht es keinen Sinn. Also wir haben quasi die Veränderung zum Normalzustand erhoben. Also anstatt immer die Stabilität, den Normalzustand sein zu lassen und dann ein Projekt zu machen, wenn du was verändern musst, haben wir gesagt, das ist alles zu langsam. Wir brauchen Product Owner, die im 3-Wochen-Zyklus entscheiden können, was sie machen als nächstes. Und das ist das ganze Grundprinzip. Und so haben wir gesagt, so organisieren wir die ganze IT, weil es kann keine zwei Mindsets geben. Also es braucht ein Mindset. Wir machen dieses Bauprinzip komplett. Das haben andere jetzt nicht so radikal gemacht. Also agile Projekte und die einen schnell, die anderen langsam, das findet sich an ganz vielen Stellen. Aber das Wichtigste dabei war mir immer, dass das Wozu verstanden wird. Und es ging uns nicht um Effizienz, es ging uns um Effektivität, es ging uns um Anpassungsfähigkeit, es ging uns darum, in einer Welt, die komplex, vieldeutig und so weiter, VUCA wird, reagieren zu können, und zwar schnell reagieren zu können oder sogar agieren zu können. Ja? Es ging uns um Anpassungsfähigkeit. Das war eigentlich immer die Triebfeder. Und dieses Missverständnis, dass es eben nicht Effizienz getrieben sein kann, das habe ich versucht, von Anfang an auszuräumen. Bis zu einem gewissen Grad gelingt es dann auch. Andererseits, man ist ja auch immer ein Stück von den Zahlen getrieben in einem Wirtschaftsunternehmen, das bleibt nicht aus. Ja. Aber das war mir immer ganz wichtig.
Nun wird ja, wie gesagt, extrem viel über Agilität geschrieben. Xing Insider, LinkedIn hoch und runter, Twitter sowieso. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Missverständnisse, die es dabei gibt?
Ja, da habe ich auch schon viel geschrieben drüber, glaube ich, über Missverständnisse. Also eins ist sicherlich dieses Effizienzmissverständnis. Also es ist so der geneigte Manager, der mal kurz auf dem Golfplatz mit Agilität in Verbindung kam, denkt ja immer, das wäre irgendwie so eine Art Kraftfutter für die Mitarbeiter, die dann schneller arbeiten oder so.
Ja.
Und das ist es halt nicht. Ja. Also um das geht es eigentlich ja gar nicht. Es geht gar nicht um Effizienz. Es geht darum, in kurzen Zyklen was auszuprobieren und aus dem Ausprobieren was zu lernen. Und das macht immer nur Sinn, wenn irgendwie Unsicherheit im Spiel ist. Ne? Also das ist das Missverständnis, dass Agilität irgendwie bedeutet, du würdest schneller was abarbeiten können. Und es geht gar nicht ums Abarbeiten. Es geht darum, schneller zu lernen in einer unsicheren Welt. Bei Abarbeiten suggeriert, du hast einen Plan, du weißt genau, was zu tun ist. Und das, wenn das der Fall ist, dann arbeit's einfach ab, ja, dann brauchst du keine Agilität. Ja. Agilität heißt ja, ich probiere was aus und lerne was Neues. Ja. Und das ist eigentlich so dieses Grundmissverständnis, das mir immer wieder begegnen. Ja. Vor allem in Organisationen, die ansonsten eher plangetrieben ticken. Ja. Und Autos bauen ist halt nun mal ein sehr plangetriebenes Business. Ja. Da muss man vielleicht ein bisschen raus, da muss man an diesen Grundfest mal auch rühren, ja, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen kompliziert und komplex, dass vielleicht nicht alles planbar ist, ja, oder dass es eben vielleicht irgendwann mal auch umschwenkt, ne, dass es vielleicht vor 20, 30 Jahren gut planbar, jetzt ist es nicht mehr planbar. Und jetzt ist es eher komplex und man muss sie eher ausprobieren. Ne. Das sind so diese Grundmissverständnisse, mit denen man arbeiten muss. Mhm. Ja.
Du hast ja extrem viel schon beschrieben, bist ja ein sehr, sehr fleißiger Blogger, da kann sich manch einer eine Scheibe abschneiden und hast dann jetzt auch nochmal ein Büchlein, würde ich es mal nennen, geschrieben, dein Manifest. Erzähl mal, wie das dazu kam. Das ist ja auch eine Zusammenfassung letztendlich von vielem, was du schon geschrieben hast.
Genau. Also es ist eine Zusammenfassung, da hast du vollkommen recht. Wie kam es dazu? Also wir haben natürlich ich glaube Anfang 2018 uns auch überlegt, wie wie ändert sich denn die Rolle von der Führungskraft? Ja, also weil selbstorganisierende Teams, Product Owner, die entscheiden, dann ist da irgendwo nur der Chef und ja, was macht denn der jetzt eigentlich? Und das haben auch unsere Führungskräfte, also zumindest in der Hauptabteilung, wo ich tätig bin, haben uns die Frage ganz offen gestellt. Und aus dem Workshop, den wir daran gemacht haben, über verschiedene Hierarchieebenen, also mit Mitarbeitern, Gruppenleitern, Abteilungsleitern, Hauptabteilungsleitern, haben wir viel aufgeschrieben gehabt und haben gesagt, was machen wir jetzt damit eigentlich? Ja, die Maßnahmen oder wie geht man jetzt mit so einem Workshop-Ergebnis um? Und irgendjemand hat dann die Idee gehabt, lass es uns mal so aufschreiben wie ein Manifest für agile Softwareentwicklung. Also so Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Also dieses Muster A mehr als B. Naja, gut, und schreiben, das kann ich. Ne? Also Challenge accepted. Also bin ich rausgegangen und habe dann so These für These auf LinkedIn und auf Twitter entwickelt. Das waren erstmal nur die Thesen, so Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Und da gab es halt dann irgendwie 6 so Thesen. Die habe ich dann zusammengefasst für den nächsten Blogpost. Und dann konnte man es unterschreiben. Und dann habe ich nur so ein Jahr weiter Artikel geschrieben, ganz ohne irgendwie vorzuhaben, ein Buch draus zu machen. Und so zum ersten Jahrestag von dem Manifest habe ich überlegt, was mache ich jetzt damit? Ein Update? Ja, vielleicht. Und dann kommt wieder das, was ich vorher gesagt habe, ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr neugierig. Ja? Also, ja, ich habe mal von Leanpub gehört, könnt ihr mal ausprobieren, wie das funktioniert, so ein Buch, so ein E-Book zusammenzuschreiben. Dann habe ich halt die Artikel, die da gut reinpassten, zusammengefasst auf Leanpub, dort zum Download gestellt. Also Preis war damals sogar frei wählbar. Das kann man bei Leanpub ja so machen, du bestimmst den Preis selbst. Genau, das war dann so. Und dann so einen Monat später dachte ich mir wieder, ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ja? Aber so ein gedrucktes Buch wäre auch irgendwie cool. Weil, ja, so Self-Publishing bei Amazon ist auch irgendwie cool. Ja, das, also, dann nehme ich das von Leanpub und probiere es mal, wie das bei Amazon funktioniert. Dann habe ich meine LaTeX-Kenntnisse aus dem Studium wieder rausgekramt. Ja, kommen ja schöne PDFs raus bei, also auch druckfähige. Das fand Amazon dann auch, dass das druckfähig wäre. Und seitdem gibt es halt seit dem 10. April letzten Jahres. Ne? Sieht dann so aus, kann man sich dann auch. Ja, mittlerweile gibt es auch in Englisch. Ja? Also ich habe es dann. Also Englisch habe ich dann deutlich professioneller gemacht, weil meine Muttersprache habe ich da tatsächlich jemand drüber lesen lassen, noch mal korrigieren lassen. Also es gibt auch Menschen, die behaupten, es wäre in der deutschen Version auch gut gewesen. Also ich glaube, für die zweite Auflage mache ich das.
Wie war die Resonanz zustande? Wie war die Resonanz?
Also ja, eigentlich umwerfend. Also ich habe ja nicht gedacht, dass, also weißt, es ist ja eigentlich alles schon da. Ne? Also ich beschreibe erstens nichts Neues, weil das, also ich an vielen Stellen gehe ich, also kann ja zu Peter Drucker, Douglas McGregor oder Taiji Ono zurück. Ja? Also das ist alles seit Jahrzehnten da. Und es ist eigentlich alles auch in meinem Blog da, wahrscheinlich sogar mehrfach. Und es war halt ein Experiment, ich wollte ausprobieren, ob, ja, genau, ob es funktioniert. Und ich war eigentlich total erstaunt, dass so viele Leute es dann auch runtergeladen haben und ich bin jetzt irgendwo bei, ja, ich glaube allein bei Amazon bei 3.500 verkauften Exemplaren.
Cool.
Die Leanpub-Exemplare nicht mitgerechnet hier. Und irgendwie 65 Bewertungen bei Amazon mit einem Durchschnitt von 4,7. Ja. Also
ja, klasse.
Gerade in der Kürze wird es offensichtlich sehr geschätzt. Ja.
Also das glaube ich auch.
Ich war erstaunt. Ja. Ich war erstaunt.
Also ich glaube, das ist genau natürlich neben dem Inhalt eine große Stärke deines Buches, dass du es so runterbrichst und so auf den Punkt bringst. Denn es gibt da draußen einfach diese Masse und diese Fülle an Informationen. Hm. Ich glaube, da weiß keiner mehr, wo er anfangen und enden soll. Und da ist es unheimlich wichtig, etwas zu bekommen von jemandem, dem man vertrauen kann. Das hast du ja nur schon über einen langen Zeitraum bewiesen, dass du da in dem Thema fest im Sattel sitzt und B, das aber auch nochmal relativ einfach auf einer relativ hohen Flughöhe irgendwie erklärt zu bekommen, sodass man, glaube ich, auch als jemand, der neu da an dem Thema ist, schnell reinkommen kann. Also das finde ich, hast du hast du sehr, sehr gut gemacht und auch so diesen Bogen schön geschlagen von damals eben zu heute. Hm. Weil vielen fehlt, glaube ich, auch immer noch so das Wissen, warum machen wir das jetzt überhaupt alles? Ne? Wo kommt das her? Was hat das mit Taylor zu tun? Was hat das mit Lean zu tun? Und da hast du die Dinge, glaube ich, schön zusammengefasst am Ende. Hattest du da irgendwie einen Punkt, der dir besonders wichtig war bei deinen Prinzipien oder der dir aktuell wichtig ist?
Also es sind eigentlich zwei, die mir am wichtigsten sind. Also das eine, das erzähle ich ja immer auch gern mit dem, was hat Netflix mit dem Atom-U-Boot gemeinsam, ja, das ist so eine ähnliche Führungskultur, nämlich Kontext statt Kontrolle. Also die Menschen so mit den Informationen auszustatten, dass sie quasi Entscheidungen wie der Kapitän treffen können, dass der Kapitän gar keine Entscheidung mehr treffen muss, dass der gar nicht mehr der Engpass ist. Und das finde ich ein sehr schönes, agiles Prinzip. Darum ist mir dieses Growing Leaders over Leading Followers so wichtig, weil es nicht darum geht, irgendwie Chef zu sein und irgendwie auch ein guter Chef zu sein, ja, und die Menschen aber trotzdem abhängig zu halten, sondern es geht darum, die unabhängig zu machen. Das ist ein bisschen wie mit der Kindererziehung, ja. Hm. Weil das muss das Ziel ja auch die Unabhängigkeit sein. Und das ist das eine. Und das zweite, was mir so wichtig ist, das, was mir eigentlich als erstes eingefallen ist, diese Entfaltung menschlichen Potenzials mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Ja, weil ich, also gerade in so großen Konzernstrukturen erlebe ich es halt oft, dass es gibt Jobbeschreibungen. Ja. Also man baut so Unternehmen wie Maschinen auf. Ja, es gibt also, jeder ist so ein Rädchen, hat seinen Job, hat seine Funktion und wenn diese Funktion erfüllt wird, läuft die Maschine. Das ist das Paradigma. Lalou hat es ja auch beschrieben in seinem Buch, in dem Maschinenmodell. Ja. Und das ist schon okay. Das funktioniert super, wenn man Autos produzieren will in Masse. Aber da geht mehr. Ja, und dass da mehr geht, hat eigentlich Taichi Ono schon bewiesen. Ne? Weil was hat er gemacht? Er hat also die einfachen Arbeiter eben ein Stück weit aus diesem Maschinenmodell rausgeholt und sie empowert, ihre eigenen Arbeitsabläufe zu verbessern und zu definieren. Ja, das genau dieses Empowerment, und das hat er der Führungskraft auch zugeschrieben, das ist die Aufgabe der Führungskraft, Coach zu sein, dass die das können. Also da geht mehr. Und ich erlebe aber heute noch hier Menschen, die völlig unauffällig ihren Job machen, also völlig normal, und die in ihrer Freizeit den Krisenstab vom Roten Kreuz leiten. Das ist super, also für den einzelnen Menschen. Aus Sicht der Organisation finde ich das eine Riesenverschwendung. Ja, weil dieses Talent nicht zu nutzen hier, ist einfach nur doof. Und genau darauf will ich hinaus, ne? Dass man, die Menschen haben Talente, die Menschen sind kreativ, vermutlich aber nicht an ihrem Arbeitsplatz. Und das ist schade. Und das liegt aber nicht an den Menschen, das liegt am Bauprinzip. Und darauf will ich hinaus.
Darum ist das auch das Wichtigste. Hast ja auch in deinem neuen Blogartikel dich nochmal mit dem Thema Motivation beschäftigt, ja, und die Frage gestellt, wie kann man eigentlich Leute motivieren? Da hat der Reinhard Sprenger hat dazu ja auch schon mal vor ein paar Jahren was geschrieben. Ja. Ich glaube, der geht so in dieselbe Richtung, dass man sagt, also von außen kannst du eigentlich keinen wirklich motivieren. Du kannst ihn irgendwie anweisen, dann tut er, was du willst, aber das wird in ihm drin wahrscheinlich nichts bewegen. Aber da ist natürlich auch so der Knackpunkt beim Thema Führung bei vielen. Einige verstehen Führung so ein bisschen wie so ein Fußballtrainer, der einfach die Entscheidung hat und sagt, wen er aufstellt und den Mann vom Platz nimmt. Und andere sehen das eben eher wie einen Dirigenten in einem Orchester. So hast du das ja auch sehr schön beschrieben. Da prallen schon aktuell auch so ein bisschen zwei Sichtweisen aufeinander, oder?
Ja, die beiden gehen ja fast. Ja. Also du hast ja jetzt eigentlich die Variante vergessen, die sich dann eher so wie so ein Schachgroßmeister fühlen, ne? Und die Menschen übers Feld bewegen. Ja. Also da bin ich mit dem Fußballtrainer ja sogar noch zufrieden. Ja. Also weil das wird ja eher so unter Rahmenbedingungen fast noch schaffen. Natürlich jetzt jemand rauszunehmen, einzuwechseln, das ist schon hart, ja, aber das geht ja noch. Ja. Also ja, da prallen Welten aufeinander, ja, absolut. Ja, genau. Aber und es prallen halt, was ich da immer so schade finde, ja, es wird aus dem täglichen Erlebnis im System, nämlich dass Menschen irgendwie sich unmotiviert verhalten, Anweisungen brauchen, auf Anweisungen warten, keine Eigeninitiative zeigen und. Ja. Aus dem wird geschlossen, dass Menschen so sind. Und das ist einfach falsch. Ja. Also aus dem kann man maximal schließen, Menschen verhalten sich hier so. Ja. Also deine Mitarbeiter verhalten sich so. Das kann auch an dir liegen. Ja. Also, oder an dem Job, den du hier hast. Also es ist nicht so, dass die nicht anders könnten. Also Stichwort Krisenstab, Roter Kreuz. Ja. Also das geht alles. Ja. Aber anstatt jetzt dann an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, also wird an den Menschen gearbeitet. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Das ist so, ich mag eigentlich die Gärtnermetapher lieber. Also bei uns, oder in so großen Organisationen stehen dann die Führungskräfte so neben den Mitarbeitern, neben der Tomate und versuchen sie zu motivieren und sagen, wachs schneller. Oder
Bonus.
Gib mehr Früchte. Bonus. Ja, kriegst einen Bonus, ja, wachs schneller. Das geht halt nicht. Ja. Also im Garten ist das offensichtlich. Du kannst düngen, du kannst irgendwie Schutz bieten, du kannst irgendwie verhindern, dass drauf regnet. Ja, das kannst du alles machen. Dann gedeiht die Tomate gut. Also, natürlich kannst du sie auch anschreien. Aber ja. Genau. Oder an den Radieschen ziehen. Das kannst du auch machen. Werden die sehr schnell erwachsen. Hm. Und an dem Verständnis will ich eigentlich ran. Also diese Gärtnermetapher gefällt mir eigentlich am besten.
Ich kenne das natürlich auch aus der Bankenwelt. Da wird traditionell ja auch immer von oben gesteuert. Da hast du dann deine Vertriebsleiter, die dann gucken, wie sie in den Teams arbeiten und nennen das Motivation oder nennen das Schachspielen. Aber Es wird dann gesteuert, es gibt dann Vertriebskampagnen und es funktioniert auch kurzfristig, also funktioniert es, weil die Vertriebler draußen dann auch genau das tun, lassen aber natürlich gleichzeitig alles andere liegen, sodass du danach eigentlich wieder eine Vertriebskampagne für Produkt B machst und dann Produkt A liegen bleibt. Insofern ist das eigentlich genau dieses Problem, dass nicht der Mitarbeiter von sich aus guckt, wie kann ich vielleicht beides verbinden, ne?
Ja, genau. Also es führt zur Bewegung. Ja. Diese Art von Anreizen führt zur Bewegung, aber nicht zur Motivation. Das darf man jetzt nicht vergessen. Also.
Glaubst du denn, dass die jüngere Generation, die jetzt auch in die Arbeitswelt kommt, motivierter ist? Also dass die mehr bewegen will, dass die gar keine Routine mehr will?
Also, schwer zu sagen. Ne? Also habe ich keine ausreichenden Erfahrungswerte jetzt damit, würde ich sagen. Ich merke schon, dass sie sehr stärker sinngetrieben sind. Also es reicht, glaube ich, jetzt nicht irgendwie einen warmen Arbeitsplatz, ein gutes Kantinenessen und ausreichend Bezahlung darzustellen. Ich glaube, das Wozu muss schon klar sein. Ja. Und wenn Firmen da scheitern, dann wird es schwierig. Also ich glaube, vor 20, 30 Jahren war es noch einfacher zu sagen, du hast einen sicheren Arbeitsplatz und du kannst bis zur Rente bleiben. Dann war das schon mal ein wichtiges Gut. Ich glaube, das ist heute, das zählt heute nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Da muss schon irgendwie, ich verändere was, ich leiste einen Beitrag. Ich glaube, das ist schon wichtiger.
Ja, und auch eine Identität des Unternehmens, mit dem ich mich irgendwie gerne beschäftige, dass ich vielleicht sogar gerne nach außen vertrete. Hat natürlich auch BMW sowie auch andere Autohersteller aktuell eine große Herausforderung. Wir diskutieren über Nachhaltigkeit etc. Das ist ja auch gerade für junge Leute ein großes Thema. Ist das etwas, was euch im Zusammenhang mit Purpose und Weiterentwicklung von Purpose auch beschäftigt?
Ich kann nur sagen, dass es viele beschäftigt. Ja. Also das auf jeden Fall. Genau, also das ist eine Frage, die ganz, ganz massiv natürlich gestellt wird von ganz vielen. Wir sagen also, die haben auch eine Meinung, ja, wo so ein Purpose von einem Automobilhersteller jetzt ganz unabhängig von der Marke so jetzt liegen sollte in einer Zeit wie unserer. Also die Diskussion ist schon aktuell, ja.
Ja, weil wir wissen ja auch gar nicht, wie das später aussehen wird in 10, 20 Jahren. Glaubst du, dass dann noch jeder Deutsche ein bis zwei Autos hat oder glaubst du, dass man eventuell wirklich nur noch situativ Autos nutzen wird?
Also ich persönlich, ich glaube, dass wir das nur situativ, also dann nutzen werden. Wann, weiß ich natürlich nicht genau, ob das jetzt in 10 oder 20 Jahren oder in 5 Jahren der Fall ist. Es geht ja alles irgendwie auch immer relativ schnell. Ja. Ich glaube, in 5 Jahren wird es noch nicht der Fall sein, vielleicht in 10 Jahren. Ich glaube, es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, ein eigenes Auto zu besitzen mehr. Das, also, es wird so sein, wie heute nur Menschen ein Pferd besitzen. Ja, also, das machen auch manche, weil sie Pferde halt toll finden und gerne reiten. Und es wird Menschen geben, die werden ein Auto besitzen, weil sie gerne auf der Rennstrecke damit fahren. Aber die werden wahrscheinlich auf dem öffentlichen Straßenverkehr gar nicht mal teilnehmen dürfen, weil es also versicherungstechnisch viel zu gefährlich sein wird. Oder viel zu teuer sein wird. Das wird gar nicht mehr vorgesehen sein. Da gibt es irgendwelche Strecken, da kannst du dann mit deinem Auto fahren. Und ansonsten, der Verkehr wird anders, die Mobilität wird anders bedient. Ich weiß aber nicht, ob es in 10 Jahren so weit ist, wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht erst in 20. Also ich hätte immer gehofft, ich komme aus dem Elterntaxi-Ding nur raus, ja. Aber ich weiß es nicht.
Ja, wer weiß, vielleicht sitzen unsere Kinder irgendwann tatsächlich in selbstfahrenden Autos. Gibt es ja schon einige Experimente in den USA, auch von Google. Da bin ich natürlich auch mal gespannt, wo die Reise hingeht. Apropos Kinder, wie erklärst du eigentlich deinen Kindern, was du tust?
Du gar nicht. Also es ist... Nee, also keine Chance, das zu erklären. Also ich kann ihnen natürlich erklären, was ich... also an Tätigkeiten ausführe.
Ja, also am Computer, reden. Papa ist am Computer, ja.
Und redet. Computer sitzen, reden, schreiben, ja, genau, aber was genau das bewirkt und wozu, also schwierig, ne? Die Älteste ist 5, ja, also das wird nur ein bisschen dauern, bis sie, glaube ich, versteht, was ich mache.
Und was ist denn aus deiner Sicht wichtig, wenn man jetzt auch über Kindererziehung nachdenkt? Früher war das ja sowas wie Gehorsam. Ne? Du sagtest das schon, du gehst in ein Unternehmen rein und dann bist du auch loyal und bist bis zum Ende da und machst, was dir gesagt wird. Heute geht es ja auch eher darum, mal das zu hinterfragen, kreativ zu sein. Gibt es da aus deiner Sicht so 2, 3 Dinge, die wir unseren Kindern beibringen sollten, die wichtig sind für die zukünftige Arbeitswelt?
Ja, ich weiß gar nicht, für die zukünftige Arbeitswelt, ja, fürs Leben grundsätzlich, glaube ich, schon. Grundsätzlich. Ne? Also mir ist es natürlich schon wichtig, Dinge zu hinterfragen. Ja? Also und natürlich werde ich dann auch selbst hinterfragt, das ist schon okay. Aber Gehorsam ist für mich jetzt kein Erziehungsziel. Ja? Also ganz sicher nicht. Also meine Unabhängigkeit ist es eigentlich, ne? Diese Selbstständigkeit. Ne? Ich will ja die zu selbstständig denkenden, selbstständig agierenden, guten Mitgliedern der Gesellschaft machen. Ne? Respekt ist eins, also Respekt vor anderen Menschen finde ich wichtig. Ein Ziel. Aber auch, also Augenhöhe trifft es eigentlich ganz gut. Ja? Also Jesper Juhl, den ich sehr schätze, nennt es eher Gleichwürdigkeit dann. Ja? Also alle Menschen und insbesondere auch in der Eltern-Kinder-Beziehung die Kinder mit gleicher Würde zu behandeln. Er spricht ganz bewusst nicht von gleichberechtigt, weil das ist es nicht. Als Eltern musst du Entscheidungen treffen, manchmal die halt deine Kinder delegieren kannst, das geht nicht, ja, aber mit gleicher Würde. Ja. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Muster.
Und wenn du dich auch damit, du musst dich viel mit dem Thema Zukunft beschäftigen. Ne? Du entwickelst BMW, die Organisation von BMW weiter. Du musst viel über den Tellerrand schauen. Du bist auf Konferenzen. Du liest vermutlich auch sehr viel. Was würdest du sagen, was inspiriert dich? Sind es Bücher, Podcasts, Menschen?
Ich glaube, es sind oftmals persönliche Begegnungen. Natürlich, gewisse Inspirationen kriegst du natürlich aus Büchern und durch Lesen und Podcasts. Also. Aber mich inspirieren schon auch immer persönliche Begegnungen. Menschen, wo du sagst, Mensch, die wollen was bewegen. Da ist eine Leidenschaft da. Die haben eine Vorstellung, die haben vielleicht auch große Ambitionen, die Dinge zu bewegen. Also das inspiriert mich. Ne? Also ich, was bei aller Kritik kann ich auch Menschen wie so einem Elon Musk auf jeden Fall was abgewinnen. Ne? Der hat unglaubliche Visionskraft. Ne? Oder auch ein Steve Jobs, ne? der mit Sicherheit kein angenehmer Chef war. Ne? Zumindest aus der Frühe nicht. Ne? Ja, aber als dieses lasst uns gemeinsam was bewegen, das sind also solche Menschen, auch gegen allen Widerständen, das gibt mir Inspiration. Ne? Da gibt es also schon ein paar davon.
Hm. Kannst du noch, außerdem noch ein Buch empfehlen, das man lesen sollte, außer dein eigenes natürlich?
Ja, so frech wäre ich gar nicht gewesen, aber jetzt hast das du schon gesagt. Ja. Also was ich in letzter Zeit oder vor einiger Zeit sehr gut fand zum Lesen, weil ich vorher gerade Steve Jobs gesagt habe, es gibt ja von Steve Jobs diese offizielle Biografie, diese dicke von Walter Isaacson. Mhm. Es gibt aber nur ein Buch, das ist weniger bekannt über ihn. Und das heißt, ich glaube, Becoming Steve Jobs. Und das fokussiert quasi auf diese zwei Phasen in seinem Leben, wie aus diesem ungestümen, jungen, wilden, der damals sicherlich auch kein angenehmer Chef war, eher cholerisch. Und, ja, also wie aus dem dann dieser zweite Steve Jobs, also nach seinem Wiedereintritt wurde, also was sich da verändert hat auch bei ihm und was sich da in seinem Führungsverhalten auch verändert hat. Das ist ein sehr inspirierendes Buch. Also das fand ich sehr gut. Und zuletzt habe ich das, weil ich ja immer Nokia zitiere manchmal als Beispiel für den Niedergang, aber eigentlich ist das ja gar kein, also Nokia ist auch ein sehr gutes Beispiel für einen Turnaround. Und es gibt ein neues Buch, oder relativ neues Buch von dem jetzigen CEO von Nokia, dem Risto Silasma, das heißt Transforming Nokia. Und da beschreibt er quasi, wie dieser Turnaround statt. Also er beschreibt schon erstmal den Niedergang auch, aber dann auch den Turnaround. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Vor allem auch, weil er die Beschreibung damals, wie Nokia so 2007, 2008, was da vor sich ging, als Apple das iPhone eingeführt hat und also in welcher Situation sich die da befanden. Da gibt es also echt einige schockierende Parallelen zur jetzigen Zeit in anderen Industrien. Also echt ein sehr spannendes Buch, kann ich nur empfehlen.
Markus, wo sollte man dir zukünftig folgen? Wo können wir dich vielleicht auch dieses Jahr noch erleben? Konferenzen sind natürlich gerade so ein heikles Thema, aber gibt es vielleicht ein paar Dates?
Ich habe, also natürlich lohnt sich immer, meinen Blog zu folgen, ja. Twitter, LinkedIn, auf jeden Fall. Konferenzen habe ich, glaube ich, also öffentliche Konferenzen habe ich in dem Jahr noch keine einzige geplant, ganz ehrlich. Ich lasse mich da auch immer ein bisschen leiten von den Sachen, die so passieren. Bin jetzt kein großer Konferenzgänger. Also ich gehe auch selbst ganz wenig auf Konferenzen, weil mir das zu viel geballte Aktion ist. Ich gehe hin, wenn ich eingeladen werde, wenn ich Vorträge mache, ein Stück dann danach nur Diskussion, aber nach einem halben Tag ist mir das in der Regel zu viel. Da brauche ich dann einen halben Tag Ruhe, um die Dinge auch zu verarbeiten. Ja, mir ist das also so eine dreitägige Konferenz und dann nur mit Abendprogramm oder sowas mache ich nicht. Das ist also, das ist mir einfach zu viel. Da brauche ich einen Monat Urlaub danach.
Ja.
Drum ist dann auch gar nichts geplant. Also öffentliche Veranstaltungen habe ich nur ganz wenige im Moment.
Wir werden es verfolgen.
Zurückhalten. Ja, genau. Also auf meiner Webseite finden sich die Vorträge ja dann auch immer. Genau.
Schaffst du es auch mal eine Zeit lang, das Smartphone wegzulegen? Was hältst du von dem Thema Digital Detox? Du bist ja jemand, der sehr aktiv ist, der bei Twitter fast täglich am Start ist, LinkedIn gehört dazu, irgendwie auch zum Job, hast du gesagt. Aber ja. Also mir geht es so, gerade wenn man auch manchmal über Familie nachdenkt, manchmal muss man sich ja auch mal zwingen, wenn es auch nur der Sonntag ist. Hast du sowas?
Stundenweise, definitiv. Ja, es gibt also Events daheim, wo das Smartphone immer auf der Seite liegt. Also wir essen gemeinsam, da liegt das Smartphone auf der Seite. Ja. Bis nach dem Frühstück, also bis Kinder in den Kindergarten gebracht, habe ich in der Regel das Smartphone mit in der Hand. Also da gibt es schon ein paar so Dinge, wo ich versuche, das auch zu entschleunigen. Es ich glaube, es braucht einen vernünftigen Umgang damit. Ja. Und es gibt auch da, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß, ich kann nicht mehr sagen, ob es Cal Newport war oder jemand anders, aber die beleuchten sehr schön die psychologischen Mechanismen. Das Problem ist ja nicht das Smartphone oder die Apps da drauf, die irgendwie wie einarmige Banditen gestaltet sind und sowas, ja, und mit diesen Random Rewards irgendwie dann süchtig machen und so. Das ist das eine. Das andere sind aber interne Trigger, die das auslösen. Ne? Das ist also eher dann so eine Kompensationshandlung. Und die Ursache liegt in dir selber drin. Irgendwo ist so ein Trigger und den rauszufinden, ist das Spannende eigentlich. Also das hat sehr viel wiederum mit Achtsamkeit dann zu tun, ja, diese Dinge rauszufinden und an diese Trigger ranzugehen, weil das andere ist nur eine Kompensationshandlung. Hm. Natürlich halten dich die Apps dann irgendwie für eine halbe Stunde dann gefangen da drin. Ne? Das ist deren Job. Ja? Aber an den Trigger ran, und da hilft auch kein Digital Detox oder sonst was. Ne? Du musst also diese Mechanismen verstehen.
Ja. Markus, ich danke dir. Viele, viele Grüße. Und vielleicht sehen wir uns ja bald nochmal. Würde mich freuen.
Ja.
Was steht heute noch an bei dir?
Du, ich bin jetzt erst schon wieder auf dem Sprung ins nächste Meeting und dann, genau, so ist es. Du,
Markus,
dann
lesen. Vielen Dank. Dann
hören wir voneinander, gell?
Das machen wir so, ja? Tschüss, mach's also, gut.
Dann tschüss. Ciao.
Und wir sind auch schon wieder am Ende des Podcasts für heute. Diesmal mit Markus Reitner, Agile Coach BMW Group und vor allen Dingen ja auch Dad of Three. Folgt dem Markus unbedingt bei Twitter, LinkedIn und checkt seinen Blog. Es lohnt sich wirklich. Markus ist einer der ganz klugen Denker, wenn es um die Zukunft der Arbeit, um Organisationsentwicklung und auch Kulturwandel geht. Und gebt mir gerne auch Feedback, bewertet den Podcast und teilt ihn weiter. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und in Kürze wird es dann auch wieder eine der ganz neuen Folgen geben. Diese Folge wurde ja bereits im April aufgezeichnet und ist Folge 21. Wir haben 25 Folgen bereits bei YouTube. Der Countdown läuft. Bald sind wir bei den ganz neuen dann dabei. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wünsche euch viel Gesundheit natürlich und bleibt connected. Ciao.